The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Mein Name ist Timo Blenk, ich bin Partner und CEO der Agora Strategy Group und Thema des heutigen Podcastes ist Krieg im Verborgenen, die Rolle von Nachrichtendiensten in geostrategischen Konflikten. Und ich freue mich außerordentlich, zu diesem Thema mit einem wirklich der führenden Experten sprechen zu können, mit Dr. Gerhard Konrad, ehemaliger, langjähriger, hochrangiger Mitarbeiter des Deutschen Bundesnachrichtendienstes und gleichfalls ehemaliger Direktor des EU Intelligence Analysis Center in Brüssel. Das ist sozusagen die zentrale Koordinierungsstelle auf europäischer Ebene für die verschiedenen Geheimdienste, Nachrichtendienste der Mitgliedsländer. Lieber Dr. Konrad, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank dafür, dass ich hier am Podcast mitwirken kann.
Dann lassen Sie mich noch ein paar Worte zu Ihrer Vita sagen. Sie waren die letzten 3 Jahre Direktor des EU Intelligence Analysis Center in Brüssel. Das heißt, Sie haben wirklich auch nicht nur die deutsche Sichtweise, sondern auch die europäische Sichtweise, sicherlich auch das Bohren dicker Bretter bisweilen mit den verschiedenen europäischen Diensten. Sie waren in den Jahren davor Leiter der BND-Residentur oder Repräsentanz in London, also haben sicherlich auch dann die deutsch-britische Zusammenarbeit maßgeblich in der Zeit mitgestaltet und mitgeprägt und waren auch in den Jahren davor Leiter des BND-Leitungsstabes und somit an führender Stelle. Sie haben im letzten Jahr ein sehr spannendes Buch herausgebracht, was mit dem Titel Keine Lizenz zum Töten. Und das Buch geht auch maßgeblich auf einige spannende Rollen und Positionen ein, die Sie hatten in den Jahren davor. Und zwar waren Sie insbesondere auch als Vermittler im Namen der UN-Generalsekretäre Kofi Annan und Ban Ki-moon tätig zwischen den Konfliktparteien im Nahen Osten, insbesondere zu humanitären Fragen. Daher auch Ihr Spitzname mit zweifelhaftem Ruf, Mr. Hisbollah, was, glaube ich, schon zeigt, wie kontrovers auch einfach Ihre Tätigkeiten in dem Feld waren. Und zwar haben Sie die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas koordiniert und damit beispielsweise auch maßgeblich zu dem Gefangenenaustausch von Gilad Shalit, einem ehemaligen entführten israelischen Soldaten, beigetragen. Und Sie haben auch längere Zeit, das möchte ich noch erwähnen, als an der deutschen Botschaft in Damaskus als Leiter der BND-Residentur gearbeitet, sind promovierter Islamwissenschaftler und Jurist und sie sprechen auch fließend Arabisch, was auch den Fokus auf die Region sicherlich bedingt hat. Jetzt kann man sich, glaube ich, immer leicht vorstellen, was ein Botschafter macht, ein Diplomat macht. Man kann sich auch vorstellen, was die Aufgabe von Offizieren in der Bundeswehr ist. Gleichzeitig ist die Rolle eines nachrichtendienstlichen Akteurs, eines Agenten, natürlich immer mit einem gewissen Mythos behaftet und nicht öffentlich so klar, wie der tägliche Arbeitsalltag aussieht. Und wenn wir auf die letzten Jahre alleine zurückblicken und auch natürlich die jetzige Phase in der internationalen Politik, sehen wir sicherlich eine sehr veränderte Situation in den internationalen Beziehungen im Vergleich zu den letzten Jahren. Einige Stichworte sind natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber aus Firmensicht oder auch aus politischer Sicht haben wir einen massiven Wettbewerb, einen Krieg, kann man sagen, im Cyberraum. Wir sehen uns vielen Desinformationskampagnen gegenüber, wo man schlecht wahr von falsch unterscheiden kann. Manchmal gibt es wahre Meldungen, die leicht manipuliert sind, um sie in eine gewisse Richtung zu schieben. Es gibt neue technische Möglichkeiten. Wir hatten gerade erst auch den Abschuss der Spionageballons über US-amerikanischem Territorium, mutmaßlich eben aus China. Und es gibt einfach eine ganze Reihe von neuen Herausforderungen. Das heißt, in diesem neuen Arbeitsumfeld, in diesem neuen Umfeld geostrategischer Konflikte, was macht denn da tatsächlich die Arbeit eines Nachrichtendienstes aus und wie bewerten Sie auch diese Lage aus Ihrer wirklich jahrzehntelangen Erfahrung?
Ja, vielen Dank nochmal. Ja, fangen wir gleich mal mit der Frage an, was macht die Arbeit eines Nachrichtendienstes aus? klassisch gesagt traditionell, schaut der Nachrichtendienst dorthin, wo andere nicht hinschauen können. Sei es mit menschlichen Quellen, sei es mit technischer Aufklärung. Ein Nachrichtendienst ist also in der Beschaffung erst einmal komplementär zu den allgemeinen Informationsbemühungen einer Regierung, zum Beispiel. Darüber hinaus analysiert ein guter Nachrichtendienst, es gibt reine Beschaffungsdienste, die nur sammeln und das Ganze dann aber jemand anderen vor die Füße legen, der dann analysieren muss. Ein größerer Nachrichtendienst ist immer gut beraten, das, was er beschafft, auch schon einmal zu analysieren und dann als ein Analyseprodukt, deren meistens Regierungsstellen oder behördlichen Stellen, es kommt auf das Thema an, vorzulegen. Das heißt also beschaffen mit besonderen Mitteln, die anderen nicht zu Gebote stehen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist die Analyse des Beschafften und die Kontextualisierung des Beschafften. Das heißt, das sind ja schon im praktischen Bereich, die Damen und Herren, die im Analysebereich eines Nachrichtendienstes sich aufhalten, müssen eine ausgezeichnete Regional- oder eben auch Sachkenntnis mitbringen, vorzugsweise eben über langjährige, das heißt Studien, dann später Berufserfahrung, ein kritisches und unabhängiges Urteil in der Sache fällen zu können. Und die Kolleginnen und Kollegen, die im beschaffenen Bereich, entweder mit technischen Mitteln oder mit menschlichen Quellen arbeiten, müssen, wenn Sie so wollen, Forschergeist mitbringen. Sie müssen genau das tun, was eben auch ein Wissenschaftler tut. Er geht praktisch an die Grenzen dessen, was bisher bekannt ist, und dann darüber hinaus. Das ist im Grunde genommen die Aufgabenbeschreibung im beschaffenen Bereich. Und jetzt können Sie eben sich vorstellen, dass Sie hier entweder Personen motivieren, für Sie Informationen zu beschaffen. Das ist etwas vergleichbar auch mit investigativem Journalismus. Da sind die Grenzen durchaus methodisch fließend. Oder aber Sie haben, und wenn Sie dazu mandatiert, sprich rechtlich berechtigt sind, Sie haben die Möglichkeit, mit technischen, ich sage jetzt mal Abhörmaßnahmen oder satellitengestützten Aufklärungsmaßnahmen, fotooptisch oder eben auch mit elektronischer Erfassung von Emissionen, Erdemissionen, können Sie, wie Sie ja jetzt auch sehen können, hinter feindliche Linien in unzugängliche Territorien hineinschauen und sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von der Lage, von den Ereignissen, von den Zuständen in einem solchen Beobachtungsraum machen.
Wenn wir diese Methodik im Hinterkopf behalten, auf die aktuelle Lage schauen, also Russland hat die Ukraine angegriffen, gleichzeitig gibt es einfach massive Unruhe im Cyberraum. Das betrifft natürlich auch Firmen im großen Maße. Und wir haben auch erlebt beispielsweise, dass es einen Anschlag gab auf die kritische Infrastruktur der Deutschen Bahn, wo auch die Pläne praktischerweise noch im Internet verfügbar waren. Wie resilient sind wir denn tatsächlich aufgestellt? Oder wie sehen Sie auch die Bedrohungslage für kritische Infrastruktur, nicht nur in Deutschland, auch in der Europäischen Union?
Ja, wichtig, lieber Blenk, ist tatsächlich, dass man bei kritischer Infrastruktur nicht nur lokal schaut, sondern denken Sie daran, dass kritische Infrastruktur über die globale Vernetzung auch über Europa hinaus gefährdet sein kann. Das nützt Ihnen nichts, wenn Sie in Deutschland, hochresilient sind mit ihren eigenen Systemen und es schneidet ihnen, um im Bild zu bleiben, jemand das Überseekabel durch. Das dann, und zwar nicht vor der deutschen Küste, sondern 3000 Kilometer weiter am anderen Ende. Das heißt also, kritische Infrastruktur, gerade wenn es um den Cyberraum geht, ist potenziell global. Denken Sie auch daran, dass kritische Infrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur, bereits heute, aber in noch stärkerem Maße in der nächsten Dekade weltraumgestützt sein wird. Sie müssen also auch ihre Horizonte, auch sozusagen in der Absicherung, auch in der Aufklärung, inzwischen sowohl auf die Tiefsee, sag ich mal, auf den Meeresgrund, aber eben auch auf den erdnahen Weltraum richten, um dort auftauchende Gefahrenmomente zu detektieren, zu identifizieren, zu erkennen und in ihrer Bedeutung so weit zu bewerten, dass sie auch ein Gegenmittel gegen solche Gefährdungen entwickeln können, was leichter gesagt als getan ist. Das mal vorangeschickt heißt, die Resilienz der kritischen Infrastruktur ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch in Deutschland stark verbesserungswürdig. Das fängt schon an bei den einzelnen Firmen. Da kann man wirklich mit dem ollen Goethe sagen, ein jeder kehre vor seiner Tür, als allererstes einmal. Resilienz heißt aber auch nicht nur Abwehr von Gefährdungen, sondern heißt auch Schadensbewältigung. Schadensminimierung. Sie können sich heute nicht mehr mit gutem Gewissen hinsetzen und sagen, oh, meine Firewalls oder meine sonstigen Schutzmaßnahmen sind so stark, da kommt keiner rein. Das ist schon der erste Fehler. Sie müssen von vornherein sagen, ja, das Risiko ist nicht so hoch, hoffen wir jedenfalls. Denken Sie immer daran, dass Sie den Wettlauf haben. Das ist praktisch wie Wettlauf zwischen Artillerie und Panzerung. Nicht? Immer hat einer die Nase vorn, dann wird was Neues entwickelt und dann hat der andere wieder die Nase vorn. So ist es ja im Cyberraum, wenn Sie jeden Cyber-Sachverständigen fragen, der wird Ihnen auch sagen, never say never. Mhm. So, das heißt, Sie müssen parallel zu Ihrer Abwehrmöglichkeit auch eine Feuerwehr, wenn Sie so wollen, eine Schadensbegrenzungskapazität aufbauen. Das gilt für jedes Unternehmen, vom kleinen Laden angefangen bis hin zu den großen Konzernen, die dann das Problem haben, dass sie das Ganze doch für sich erst einmal global organisieren müssen. Also auf jeden Fall international oder eben global, je nachdem, wie sie aufgebaut sind. Und für Staaten heißt das natürlich, die für die kritische Infrastruktur als Common Good, das heißt Verkehrswege, Luftfahrtsicherheit zum Beispiel etc. pp., muss immer wieder kritisch hinterfragt werden, ob sie den neuesten Störmöglichkeiten entsprechend aufgestellt sind. Und auch da wissen Sie, Redundanz ist hier extrem wichtig. Wenn das erste System ausfällt, muss es ein zweites oder gar drittes System geben, je nachdem wie vital die kritische Infrastruktur ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ob an der Menschenleben hängt oder nicht.
Ja, also das heißt, Zeitenwende muss letztendlich auch sich noch verinnerlichen, gerade auch beim Schutz wirklich genau dieser kritischen Infrastruktur. Vielleicht noch wirklich als kurze Folgefrage dazu, Zeitenwende, da denken wir jetzt alle erstmal an die Bundeswehr oder auch an die nationalen Armeen der europäischen Mitgliedstaaten. Wie sieht das denn aus Ihrer Sicht beim Bundesnachrichtendienst aus? Sind wir da so befähigt schon, dass der Dienst alles hat, was er braucht, oder brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat? Wie bewerten Sie das?
Ja, also über Bedarfe des Dienstes zu sprechen, ist ein bisschen schwierig, aus bekannten Gründen. Wenn Sie Bedarfe formulieren, formulieren Sie auch indirekt Schwächen. Das ist bei der Bundeswehr, sage ich mal, etwas flapsig nicht so tragisch, weil die Bundeswehr derzeit keine Einsatzarmee ist, im engeren Sinne. Das heißt, die Verbände, die an den Grenzräumen, in den Grenzräumen der NATO-Gebiete sind, die müssen einsatzfähig sein, die sind auch, soweit ich erkennen kann, einsatzfähig, bloß der Rest halt nicht. Ne? Wenn ich jetzt über den BND spreche und sagte, der könne dies und jenes nicht, abgesehen davon, dass ich da vorsichtig sein muss, denn die Dinge haben sich dort auch weiterentwickelt, also nicht, dass ich dann von alten ollen Kamellen spreche, dann würde ich zugleich potenzielle Schwächen offenlegen, was ich weder kann noch darf. Aber Sie können grundsätzlich eines sagen, der BND hat, und das ist öffentlich bekannt, hat natürlich wie die Bundeswehr über ein bis zwei Jahrzehnte an einer ganz erheblichen Unterfinanzierung gelitten. Mhm. Und damit sind natürlich auch aufwendige Systeme etc. konnten nicht beschafft werden. Das hat sich in den letzten Jahren von Herrn Kahl durchaus geändert. Der BND-Haushalt sitzt jetzt bei knapp 1 Milliarde Euro pro Jahr. Als ich rausging nach London 2013, lag er bei 450 Millionchen. Ja, und Sie merken daran schon. Bloß im Vergleich, ein britischer Fernmeldeaufklärungsdienst wie das GCHQ hatte schon seit von heute aus rückgerechnet mindestens 10, wahrscheinlich 15 Jahren ein Jahresbudget von geschätzten 1 bis 1,5 Milliarden Pfund. Mhm. Daran merken, nur für Fernmeldeaufklärung.
Ja, ein Vielfaches.
Sie merken allein schon ein Vielfaches und allein mit dieser etwas oberflächlichen Betrachtung können Sie schon sehen, da ist noch Luft nach oben. Insbesondere unter dem Aspekt des globalisierenden Ansatzes, den Sie brauchen, gerade auch in der technischen Aufklärung.
Globale Lage war, glaube ich, ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt den Blick über Deutschland, Europa hinauswerfen. Wir sehen natürlich geostrategische Rivalität, insbesondere zwischen USA und China einerseits, natürlich auch zwischen dem Westen, den Ländern des Westens und Russland an jeder Ecke. Wenn wir jetzt auf die Fähigkeiten der anderen schauen, wie sehen Sie die Stärken beispielsweise auch der Chinesen in diesem Bereich, der Russen? Es gibt auch immer wieder Akteure, die auch in Deutschland aufgefallen sind, sei es die Türkei oder vielleicht auch Saudi-Arabien. Also in kurz gesagt, vor wem müssen wir uns denn in diesem sowohl im Cyberraum als auch im nachrichtendienstlichen Raum am meisten fürchten aus Ihrer Sicht?
Also technisch müssen wir uns wahrscheinlich am meisten in der Tat vor den Chinesen fürchten. Sagen wir, die Kapazitäten, die Cyberkapazitäten der Chinesen sind sowohl quantitativ als auch qualitativ, wie es so schön heißt, second to none, nicht? Also die sind so stark wie die amerikanischen Kapazitäten oder jedenfalls so stark, dass sie da keinen, als Betroffener keinen großen Unterschied erstmal mehr machen können. Mhm. Auch russische Kapazitäten sollten wir unter dem Aspekt nicht vernachlässigen, wenngleich die Performance jetzt im Umfeld von Ukraine, soweit wir erkennen konnten, nicht so dramatisch war, wie man es sich vorgestellt hat. Aber besser, man ist zu vorsichtig als zu leichtfertig. Bei China könnte man das Vorurteil produzieren, dass sie nahezu über unerschöpfliche Ressourcen verfügen, um in diesem Bereich in der Tat und auch Vorbereitungen getroffen haben in den letzten, wissen Sie, solche Dinge kommen ja nicht, fallen ja nicht vom Himmel, sondern die sind innerhalb von 10 bis 20 Jahren systematisch entwickelt worden. Und da sind die Chinesen, das kann man wohl sagen, in der Tat die zielgerichtetsten und diejenigen, die am konsequentesten große Mittel eingesetzt haben. Die anderen Akteure, auch Nordkorea nicht zu vergessen, Nordkorea, Iran durchaus, Saudi-Arabien ist so noch nicht hervorgetreten, sage ich mal mit Vorsicht. Aber sagen wir, gerade Iran und Nordkorea sind nochmal zwei Akteure, die man in diesem Punkt mit großer Vorsicht genießen müssen. Capabilities und Intentions, nicht? Sowohl die Befähigungen als auch eben Absichten, die unseren Vorstellungen und unseren Interessen häufig zuwiderlaufen. Die Gefährdung, die direkte oder das direkte Risiko nachrichtendienstlicher Arbeit, zum Beispiel in Deutschland oder Europa, geht abgesehen von chinesischer und russischer Seite mit jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen bei den anderen Akteuren, eben Iran durchaus nicht zu vernachlässigen, Nordkorea in a way, aber Iran, Verfolgung, Beobachtung, Verfolgung von Oppositionellen, eigenen Staatsangehörigen, was die Chinesen, wie Sie wissen, und das haben wir jetzt auch neuerdings feststellen können, in großem Stil auch betreiben weltweit. Dass man und jedes können auch eine pauschale Bewertung, an jedes autoritäre System beobachtet seine potenzielle Exilopposition so systematisch wie möglich, und da spielen die eigenen Sicherheitsdienste, Nachrichtendienste eine ganz wesentliche Rolle.
Ja, es gibt ja in letzter Zeit auch wirklich so ein paar ganz spannende, sagen wir mal, zivile Entwicklungen. Also es gibt zum Beispiel das Kollektiv Bellingcat, was versucht aufzuklären, auch sicherlich bei manchen Themen maßgeblich beigetragen hat. Elon Musk mit Starlink hat sein eigenes privates Satellitensystem im All, was auch beispielsweise von den Ukrainern, aber auch von anderen massiv genutzt wird. Wie groß sehen Sie denn noch den Vorsprung des nachrichtendienstlich-militärischen Bereichs vor den zivilen? Ist der Unterschied so groß wie im Kalten Krieg oder ist das, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ein Unterschied von 5 Minuten Vorsprung?
Ja, das technische Monopol von technischer Aufklärung, das Monopol technischer Aufklärung, das früher doch in der Tat bei staatlichen Stellen lag, das ist durch in dem Fall eine Art von Globalisierung oder Vulgarisierung von Technologie in privaten Händen relativiert worden. Gleichwohl bleibt es schon so, ein ziviler Akteur kann selten, bis auf sagen wir mal, einen Milliardär wie Elon Musk mit seinem Starlink, aber Starlink ist Starlink, wissen Sie, ich meine, das sind kleine Satelliten, ja, die können Sie genauso gut auch alle wieder runterholen. Ja. Er ist zum Beispiel nicht in der Lage, sozusagen ein Star Wars zu betreiben. In dem Sinne, diese Satelliten, die dort oben rumschwirren, haben wenig operative Fähigkeiten. Sie schlichten einfach eben Internet übers All geschaltet. Das ist außerordentlich verdienstvoll, aber über diesen Nutzen hinweg ist mir keiner bekannt, sagen wir es mal so. Ja. Das ist was anderes, wenn Sie Aufklärungssatelliten zum Beispiel haben, die natürlich überhaupt erst einmal mit einem Milliardenaufwand, das müssen Sie einfach sehen, mit einem Milliardenaufwand GeoInt, ja, Geospatial Intelligence betreiben. Und das ist wirklich dann quasi bis auf Human Sources, ja, ist das ein All-Sources-Ansatz. Sie machen Fotooptik, sie machen Radar, sie machen Infrarot, sie machen das, was man Measurement Intelligence nennt. Das heißt also physikalische und chemische Abstrahlungen, Emissionen von der Erdoberfläche, die Sie mit einer Sensorik auffangen können, von denen Sie und ich A, nichts verstehen und B, auch nur kaum träumen können. Ja. Das sind Dinge, in denen Sie mit denen Sie heute einen Informationsvorsprung erreichen können, den kein anderer außer ein starker staatlicher Akteur Wohlgemerkt, ein sehr starker staatlicher Akteur in der Lage sein wird zu tun. Und das Gleiche gilt auch, wenn Sie in Richtung Signal Intelligence, also Fernmeldeaufklärung, Communication Intelligence gehen. Sie sprachen von Bellingcat, ja, in der Tat, Bellingcat hat einen ganz starken methodischen Zugriff auf Social Media Kommunikation. Ja, und hat, sag mal, eine ganz hohe Datenverarbeitungskapazität, so ähnlich wie Palantir mit einer anderen sag mal, Zielsetzung, anderer Methodik, aber durchaus auch vergleichbar. Der Punkt ist der Zugriff auf Daten im Internet ist, wie Sie alle wissen, frei. Ist auf geschützte Bereiche, die muss man im Zweifel dann hacken, dann sind wir wieder bei Cybersecurity, aber allein schon die Dinge, die Sie frei abgreifen können, erfordern von Ihnen eine hohe technologische Kapazität, methodisch und aber auch in der Datenverarbeitung. Das sind ja eben dann riesige Volumina, die Sie in irgendeiner Weise puffern, dann filtern müssen, dann auswerten müssen. Sie müssen also dann die entsprechenden Algorithmen auch haben, nach denen Sie denn dann den ganzen Datenwust überhaupt erstmal zugänglich machen. Sie wissen ja, dass Ihre Kommunikation, unsere jetzt im Zweifel auch internetbasierte Kommunikation, ja nicht in einem Stück technisch in einem Stück übertragen wird, sondern in außerordentlich vielen, sage ich mal, kleinen Bits and Bytes. Ja? Das ist dann diese Package-Based Communication. Das allein wieder zusammenzuführen, ja, wenn Sie es vorher abgegriffen haben, das sind alles technische Voraussetzungen, die haben müssen. Das heißt, sie müssen enorme Rechnerleistungen haben. Ja. Das geht bei einem Bellingcat bis zu einem gewissen Maß. Bellingcat fokussiert auf bestimmte, jetzt müssen Sie immer denken, auf bestimmte Targets. Die machen ja keine weltweite Aufklärung, ja, sondern die haben dann bestimmte investigative Targets und die werden dann, wie es so schön heißt, penetriert, aufgedröselt. Dazu kommt bei Bellingcat, da sind sie manchmal handlungswilliger oder fähiger als der eine oder andere Nachrichtendienst, dass sie natürlich Datenbasen, wie Sie wissen, kaufen. Häufig über Bestechung. Ja, die können Sie gar nicht kaufen, die ziehen Sie sich. Also wenn Sie die FSB-Einreisedatenbank nicht wahr, zur Verfügung haben, dann können Sie dreimal raten, wie Sie an die gekommen sind. Das hat eben dann mal 3,50 Euro gekostet. Ne? das heißt, da profitieren dann, die machen also das, was eben dann auch Nachrichtendienste tun, das UMINT.
Ja.
Ja, das heißt, die Befähigung zum Datenabgleich, ja, das hat dann Bellingcat oder eben auch Palantir in hohem Maße entwickelt.
Ja, das heißt, die globale Aufklärung bleibt dann in der Ägide des Staatlichen, aber es gibt durchaus beachtliche Erfolge und Fähigkeiten auch im
zivilen. Und bei denen man sich da durchaus immer wieder Scheiben abschneiden muss, methodisch. Das machen die Kolleginnen und Kollegen, soweit ich das weiß, bei den verschiedenen Diensten schon. Die sagen schon, was können die, was wir vielleicht nicht können? Und warum können sie das und warum können wir das nicht? Das sind dann schon so Vorreiter, provozierend in dem Sinne, aber sie tragen dann zur Ertüchtigung der Nachrichtendienste bei, dadurch ihr gutes Beispiel.
Lassen Sie uns auch gegen Ende nochmal inhaltlich auf die Region des Mittleren Nahen Ostens zu sprechen kommen. Sie sind ja auch, wie gesagt, Islamwissenschaftler, sprechen Arabisch, haben viel Zeit in der Region verbracht und das sind auch, Sie haben vorher den Iran genannt, Saudi-Arabien, Israel natürlich sind alles sehr, sehr interessante Länder. Gleichzeitig passiert sehr viel im Mittleren Nahen Osten im Moment. Wir sehen gerade eher, dass der Iran versucht, trotz seiner offensichtlichen nuklearen Ambitionen eher auf westliche Länder zuzugehen, sich vielleicht Zeit zu kaufen oder auch unter dem Druck, unter dem das Regime sowohl intern als auch extern steht, ein Stück weit zurückzuweichen. Gleichzeitig ist wahrscheinlich die iranisch-russische Kooperation so eng wie nie im militärischen Bereich, bei Drohnentechnologie, vielleicht bei anderen Themen auch, die darüber hinausgehen. Ja, wie ist Ihr Blick auf die Region, aber wie bewerten Sie auch die Entwicklung, die sich gerade auch zwischen Saudi-Arabien und dem Iran vollziehen? Wir sehen auch, China gibt sich jetzt als großer geopolitischer Friedensstifter, als Akteur, versucht auch ein anderes Narrativ den Amerikanern entgegenzusetzen als globale Macht. Und als Europa hat man das Gefühl, wir sind teilweise auf der Zuschauerbank, während die Welt sich weiter dreht. Ja, also wie ist Ihr Blick auf die Region? Wie bewerten Sie auch gerade da die Rolle des Iran zwischen und Chinas mit Blick auf so die letzten Ereignisse?
Also der erste Kommentar ist umgangssprachlich dialektal und kurz. Der heißt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ne? Wir sind am Anfang eines möglichen Paradigmenwechsels. Ja? Was sehen wir? Wir sehen in der Tat, das ist signifikant, dass es China gelungen ist, chinesischer Diplomatie und Einflusspolitik, denn Diplomatie ist ja nur ein Vehikel. Ja? Sie müssen neben den schönen Worten müssen sie auch was zu bieten haben. Ne? Dass also chinesische Einflusspolitik dazu geführt hat, dass Iran und Saudi-Arabien eine nahezu uralte, aber auf jeden Fall 30 Jahre ja, alte Konkurrenz vorerst zurückstellen. Bei Iran ist es so, wenn Sie schauen, Iran musste sich in den letzten ein, zwei Jahren in besonderem Maße einen potenten Unterstützer suchen. Und der wurde natürlich dann auch gefunden vor Dumieu in China. Und die Chinesen haben sich darauf eingelassen. Mhm. Ja, Iran kann wirtschaftlich, auch technologisch, aber insbesondere auch wirtschaftlich ohne China angesichts des Sanktionsdrucks und der bisherigen Isolation nicht Bestand haben. Ja, wenn Sie wollen, die Wut und auch die revolutionäre, ja, vorrevolutionär-revolutionäre Stimmung im Iran, ja, ist ja nun erstens Freiheit, aber zweitens natürlich auch Leben. Ja, Leben heißt aber auch Lebensperspektiven, ganz handfeste, sozioökonomische. Ja. Das heißt, das ist eine Grundvoraussetzung, die sie zur Stabilisierung ihres Regimes brauchen. Jedes Regime braucht das letzten Endes, dieser Contrat social. Ja? Sonst brauchen sie ihren Staat nicht zu halten. Ja? Wenn er ihnen nicht die Lebensperspektiven gibt, dann brauchen sie den nicht. Ja? Das ist ja Teil des Problems. Ja, das gilt für alle Staaten. Ja, das heißt also, hier ist der Rückgriff auf einen starken Partner, der nicht diese ganzen Faxen macht, sage ich extra mal etwas polemisch, ja, wie eben der Westen. Ja. Ich meine, China wird sich keine Sorgen um die Menschenrechtswahrung im Iran machen. China wird sich Sorgen darum machen, um die Leistungsfähigkeit dieses Systems und um die Ressourcen des Iran in Sachen Erdöl, Erdgas. Das ist interessant für China. Und dass der Laden eben läuft. So, damit haben sie eine perfekte Interessenübereinstimmung. Ja, da ist aber im chinesischen Interesse auch nicht, dass der Iran in irgendwelche schwachsinnige Kriege sich hineinziehen lässt oder selbst hineinbegibt, um seine zum Beispiel Nuklearaufrüstung. Das ist alles Unsinn aus chinesischer Sicht. Was soll der Quatsch? Ja? Erstmal grundsätzlich und zweitens, das stört nur, wenn das der Iran machen könnte, ohne damit ein Kriegsrisiko zu provozieren, könnte man ja meinetwegen noch rein, wenn Sie wollen, moralfrei nicht darüber philosophieren in Peking. Aber so werden Sie sagen, lasst den Unsinn, sonst kriegt ihr auch unsere Unterstützung nicht. So. Und umgekehrt ist es bei Saudi-Arabien so, dass Saudi-Arabien nach Märkten für sein, auch wiederum Erdöl, Erdgas sucht. Sie wissen, Amerika ist ja quasi autark, sagen wir mal, als Großabnehmer. Europa, ja, aber hier in Asien, schon traditionell die letzten 20 Jahre, aber jetzt nochmal ein Add-on und wiederum von chinesischer Seite, völlige, ich nenne es jetzt mal politische Liberalisierung. Ja? You are most welcome in providing us with. So. Damit haben sie sozusagen eine positive Attraktivität. Ja, die eine braucht, Iran braucht China als Lebensversicherung und Saudi-Arabien braucht China als einen sehr, sehr wichtigen stabilisierenden Markt. Mhm. So, und damit haben sie das Potenzial für eine gemeinsame, für eine Gemeinsamkeit, die durch China organisiert und quasi auch garantiert wird. Gar nicht so sehr militärisch, aber eben sozioökonomisch-politisch. Und das hat offensichtlich funktioniert. Das sind die für mich erkennbaren Motivationslagen. Und schauen Sie mal, Iran sagt, ja, wenn das so ist, dann schauen wir doch mal also auch die Jemen-Problematik, ja, die für Saudi-Arabien sehr schmerzlich ist, sicherheitspolitisch. Darüber können wir ja doch reden. Wir können ja über alles reden. Ne? Auf einmal wird mehr oder minder werden diese ganzen zum Teil ja auch rein nur taktisch aus machtpolitischen Aspekten hochgepushten Konflikte werden jetzt erst einmal gütlich beigelegt. Aus meiner Betrachtung der letzten 30, 40 Jahre sage ich, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja? Derzeit glauben Sie ja nicht, dass das mit einer grundsätzlichen Mentalitätsveränderung einhergeht. Das ist jetzt angewandter Machiavellismus. Der kann aber einige Jahre halten. Ja, das ist nicht so, dass das jetzt innerhalb von 4 Wochen oder 8 Wochen schon wieder alles auseinanderfliegt. Das kann durchaus halten, weil die politischen Güterabwägungen und die sozioökonomischen Güterabwägungen offensichtlich auf beiden Seiten sehr klar verdeutlichen, Beim einen ist es Maximierung von Möglichkeiten, beim anderen ist es die Minimierung von Risiken, ne? Dass man sagen kann, jawohl, das ist ein guter Weg voran. Und die Chinesen sind dann die, die dann versuchen werden, bestimmt auftauchende Konflikte einfach mal abzupuffern. Das, was früher die Amerikaner gemacht haben. Aber die Amerikaner können mit den Iranern nicht reden, bekanntermaßen. Und die Amerikaner können zwar mit den Saudis reden. Und wir dürfen nicht vergessen, die Amerikaner haben die ganze Hardware dort stehen, also die Military Hardware. Solange die da noch steht und nicht nur in Saudi, sondern auch in den anderen Golfstaaten, ist das, ne, das sind erstmal die Facts on the ground. Ne? Das wollen wir mal sehen, was damit passieren würde. Und da werden die Saudis mit Sicherheit erstmal noch eine gute Weile auf diese militärische Lebensversicherung versuchen zurückzugreifen.
Ja. Ne?
Aber was wir sagen können, ist die Gesprächsfähigkeit, die Kooperationsfähigkeit zwischen widerstreitenden Staaten in der Region ist derzeit bei China in einem für uns Außenstehende überraschenden Maße gegeben.
Ja. Ja,
damit müssen wir erstmal reden. Und es bleibt Israel und Palästinenser als ein im Augenblick besonders akzentuierter Konflikt. Das Interessante, bis auf weiteres, ist, denken Sie an diese Abraham Accords, die ja weiterhin bestehen, auch weiter ausgebaut werden. Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Regionalstaaten kein Interesse mehr daran haben, sich in einen israelisch-palästinensischen Konflikt hineinziehen zu lassen. Die Palästinenser, man kann es auch fast ein bisschen polemisch sagen, die Palästinenser sind schlicht und einfach aufgegeben worden. Die haben jetzt lange genug die Solidarität, die arabische Solidarität in Anspruch genommen und jetzt ist gut. Ja, extra mal etwas übertrieben. Ne? Das heißt, das Interesse auch, denken Sie dran, auch mit Israel zu gedeihlicher Zusammenarbeit zu kommen, da wird es dann manchmal ganz, ganz kritisch. Sie wissen, dass zum Beispiel Israel und einige der Golfstaaten da durchaus auch im sicherheitspolitischen Bereich, und zwar recht handfest, auch schon arbeiten. Wie verträgt sich das mit einer vorsichtigen Freundschaft
mit mehreren Jahren?
Ja. Nee, also da sind noch einige Balanceakte auszutarieren. Nicht? Und deswegen sage ich ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das ist jetzt alles nicht selbstverständlich, was es gibt, aber es ist eine neue, sind neue Rahmenbedingungen.
Das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Und wir sehen tatsächlich, dass die Rolle Chinas sich bei Weitem mehr global auch verändert. Auch der Blick auf Chinas aus Ländern des globalen Südens, auch aus der arabischen Welt, mit dem wir umgehen müssen, mit dem wir rechnen müssen. Ganz zum Schluss, wenn Sie in einem Satz antworten, aus Ihrer Sicht, was ist für dieses Jahr auch die größte strategisch-geopolitische Herausforderung, vor der wir stehen? Ist das Russland-Ukraine? Ist es im mittleren Nahen Osten oder vielleicht auch grundsätzlich der Konflikt zwischen den Amerikanern und den Chinesen um Taiwan? Oder aus Ihrer Sicht, was ist wirklich gerade am drängendsten?
Am drängendsten ist weiterhin erst einmal ein Modus Vivendi, nenne ich es jetzt mal, zu finden in der Ukraine. Im Ukraine-Konflikt, beziehungsweise eben zu sehen, wie man den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Stehen bringt. Das Eskalationspotenzial dort ist weiterhin gegeben. Es ist nicht so dramatisch, wie es ganz gerne beschrieben wird, aber es ist da. Das muss vom Tisch. Die chinesische Herausforderung ist, das ist Good News and Bad News, nicht, ist eine langfristige.
Ja.
Taiwan ist, wenn Sie so wollen, ein Problem, das gestaltbar ist, wenn alle wollen. Ja? Und Nahe Mittelost ist im Vergleich zu dem, was sich vor der Haustür derzeit in Europa abspielt, erst einmal zeitlich gesehen nachrangig.
Und gleichzeitig ist dieser Krieg sicherlich auch die strategische Weichenstellung vermutlich für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte im Umgang mit Russland und nicht leicht zu lösen. Dann, lieber Herr Dr. Konrad, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke heute und bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern für das Dableibleiben und hoffe, wir hatten einige spannende Diskussionspunkte, über die wir sprechen konnten und freue mich, dass dann auch in nächster Zeit, in 3 Wochen mit der nächsten Folge wieder fortzusetzen. Herzlichen Dank.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank auch.